Ich denke, es wäre gut, wenn ich was zum Inhalt der Predigt sage und auch der Reihe, die kommen soll, denn ja, was würde es sonst bringen? Ihr seht schon hier eine kleine Folie vorbereitet, das ist nämlich der Bund freier evangelischen Gemeinden, also nicht unser Bund, sondern der Bruder-Schwester-Bund oder wie auch immer man das nennen will, hat ein Projekt ins Leben gerufen, 42 Tage Leben für meine Freunde. Ein persönliches Thema, wie ich fand, dass man nämlich Freunde ja nicht als Nummern oder als Fälle oder Objekte bezeichnen kann, die man distanziert sich ansieht oder darüber nachdenkt. Und mit der Beschäftigung dieses Projektes kam immer mehr zum Vorschein, dass es gar nicht irgendeine Arbeitsanweisung oder ein Stufenprogramm oder ein Plan ist, den man abarbeiten muss, sondern dass es vielmehr um eine Grundhaltung dabei geht, den sie versuchen wollen zu vermitteln. Dass nämlich alle mal darüber nachdenken sollen, über Menschen, mit denen man gerne zusammen ist. Menschen, die einem wichtig sind, Freunde, die wertvoll sind und mit denen man sich ja, gut vorstellen kann, Zeit zu verbringen. Jesus nannte ja seine Jünger Freunde, weil sie ihm wirklich nah waren und er an ihnen interessiert war. Und er wollte es schaffen, dass Menschen erleben, dass sie ja, für ein besonderes Ziel geschaffen sind, für einen besonderen Auftrag. Nämlich in der Gemeinschaft mit dem Gott dieser Stadt, dieser Nation, wie es in dem Lied hieß, unter dessen ja, Leitung und Fürsorge zu leben. Und das dann eben auch für sich zu erkennen und dann für seine Freunde dieses Geschenk ebenfalls weiterzugeben. Menschen dabei zu begleiten, dass sie eine positive, ja, und starke Lebensveränderung erleben. Für sich selbst. Es geht also darum, in diesem Projekt die Nachricht von Jesus Christus zu verbreiten, in verschiedenen ja, Blickwinkeln sich das mal anzugucken. Und der erste Blickwinkel, der hier steht, das ist wahrscheinlich schlecht zu lesen, heißt aus Überzeugung. Ich verbreite die Nachricht, die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung. Und ich glaube, dass wir viel erleben können, dass Gott, wie in dem Lied auch schon gesagt wurde, noch viel machen wird, wenn wir ihn widerspiegeln und uns dafür für sein Herzensanliegen einsetzen, darüber Gedanken machen, uns mit hineinnehmen lassen, vielleicht in der ein oder anderen Begegnung mit ihm ganz neue Blickwinkel, Menschen vielleicht sogar vor Augen gestellt bekommen, für die ja, das vielleicht eine ganz tolle Sache wäre, so eine lebensverändernde Erfahrung zu machen. Und dass dabei eben jeder Einzelne von uns gefragt ist. Das kann ein Abenteuer werden. Aber eben nicht als Schritte, dass man sagt, ihr kriegt jetzt einen Zettel an die Hand und da stehen 12 Schritte drauf und die kann man dann schön abhaken. So funktioniert es nicht. Sondern es geht darum, eine Brücke zu Jesus zu bauen und das über unsere Haltung, unsere Herzenshaltung, den Lebensstil zu schaffen. Es geht darum, den Initiatoren zu erkennen und zu verstehen, ja, wo ist eigentlich Jesus heute am Werk? Dass wir all das, was wir tun, ein Vorzeichen bekommt, eine Haltung bekommt, dass wir sagen, das soll Gottes Sehnsucht und Gottes Liebe zu der Welt widerspiegeln. Und dann steht, es wird Auswirkungen haben. Ein hohes Ziel, was die Initiatoren sich überlegt haben. Es wird Auswirkungen haben, sagen sie, auf unsere Gebete, Auswirkungen auf unser Bibellesen, Auswirkungen auf unsere Zeitplanung und Gestaltung. Das haben wir auch bei den Damen vorhin schon gehört, die beiden Nachbarn. Auswirkungen auf unsere Anbetung. Und da wurde ich interessiert, ob das wirklich passiert. Und darum möchte ich euch einladen, dass wir es mal versuchen, ob das passiert. Dass wir wirklich auf so vielen unterschiedlichen Ebenen und in so vielen unterschiedlichen Bereichen etwas anderes, etwas Neues erleben. Also die nächsten Wochen werden in der Predigtreihe, ja, wir diese Punkte mal durchgehen. Leben für meine Freunde aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Perspektiven und heute aus Überzeugung. Was hat Jesus auf dem Herzen? Was bewegt Jesus? Das sagt er in Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Nichts Neues. Den Satz, den Vers, den kennen wir alle. Jesus hat es auf zwei Punkte gebracht in diesem Satz, was seine Mission ist, zu suchen und zu retten. Das ist der Grund, warum er in unsere Welt gekommen ist und all die Schwierigkeiten auf sich genommen hat und ja, sein Leben auf der Erde mit uns eine Zeit lang verbrachte. Suchen und retten, aber wen oder was? Die Verlorenen, sagt Jesus, möchte er suchen und retten. Die Verlorenen. Und da fängt es ja, finde ich, schon an, schwierig zu werden mit so einem Wort. Ein Verlorener. Wer möchte schon ein Verlorener sein? Niemand. Oder das von sich behaupten müssen. Ein Verlorener, der manchmal beschrieben wird mit jemandem, der mit dem Glauben nichts zu tun haben möchte, überheblich oder vorurteilend oder abwertend ist. Ein Verlorener, ja, das klingt irgendwie so, als ob jemand verloren hat in seinem Leben. Keine Chance mehr. Auf der ganzen Linie gescheitert, nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat oder auch nicht mehr kriegt. Menschen in Verlorene und Gerettete einzuteilen? Die Frage, ob das eine gute Kategorisierung ist, eher doch ein typisches Merkmal von extremen Gruppen. Wer ist drin, wer ist draußen? Dass man denkt, die, die drin sind, gehören dazu, die, die nicht drin sind, müssen ausgegrenzt werden. Aber wer ist denn jetzt ein Verlorener? Ich finde das wirklich schwierig. Sind das Kollegen, Eltern, Kinder, die uns nahestehen? Gehören die dazu? Die eigentlich aber in ihrem Leben doch oftmals erfolgreich, sozial kompetent, freundlich, hilfsbereit, zuverlässig sind? Wenn ich ehrlich bin, dann habe ich damit meine Schwierigkeiten. Was meint Jesus jetzt mit den Verlorenen, die er suchen und retten möchte? Jesus hat diese Verlorenen öfter zum Thema gemacht. Einige Bilder davon, wie er das beschreibt, gibt es in Lukas 15. Da gibt es zum einen einen Schafbesitzer, der verliert ein Tier aus seiner Herde. Dann erzählt er von einer Frau, die verliert eine kostbare Münze aus dem Familienschatz und ein Vater verliert seinen Sohn. Und jedes Mal ist es das Gleiche. Schafsbesitzer, Frau, Vater. Alle stehen doch für Gott. Sie veranschaulichen die Position von Gott. Und wenn ich das als Hintergrund für die Verlorenen nehme, dann kann ich eigentlich nur sagen, dass ein verlorener Mensch, diese Bezeichnung, nicht von mir ausgesprochen werden kann. Das kann ich nicht behaupten oder über jemanden sagen, sondern das kann nur aus der Perspektive Gottes gesagt werden. Gott, der jeden Menschen sehr sorgfältig, mit Liebe als Unikat geschaffen hat und der dann auch wieder dafür Menschen als Gegenüber geschaffen hat, er hat offensichtlich einen Menschen verloren, wenn er nicht mehr zu ihm gehört oder sich abwendet oder weggeht. Und die Bibel sagt ganz eindeutig, dass jeder, alle Verlorene sind. Alle sind Verlorene, haben sich auf irgendwelche Art und Weise von Gott distanziert. Er hat sie verloren und sucht sie. Und nicht nur Gott verliert etwas, sondern auch wir als Menschen, wenn dieser Bezug, wenn diese Beziehung nicht mehr da ist. Nämlich die Quelle aller Hoffnung und der Liebe, die geistlichen Wurzeln des Lebens, die Mitte unseres Lebens, ja, Stabilität, ein gutes, tragfähiges Fundament. Und dann schwingt eben in diesem Wort Verlorene auch noch mit, dass es um einen Verlust geht, der die Existenz gefährdet. Im griechischen Grundtext steht neben verloren auch zugrunde gehen als Übersetzung oder umkommen oder sterben. Nicht immer sofort, aber wenn Gott uns verloren hat, dann hat das langfristig zur Folge, dass das Leben verkümmert. Es ist also ein sehr persönliches Statement, eine Aussage von Gott, wenn er sagt, ich habe was verloren, ich habe einen Menschen verloren. Kein Urteil über, ja, eines Menschen über dich oder mich, sondern ganz persönlich Gottes Anliegen. Aber das Gute ist ja, dass es durch das Herzensanliegen von Jesus und von Gott nicht dabei bleibt, sondern dass er sich auf den Weg macht, um die Beziehung wiederherzustellen. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Gott hat an den Menschen, an seinen Menschen so viel Interesse, dass er sie sucht, weil er sie liebt und weil sein Herz noch immer für sie schlägt, egal was ist und was passiert ist, weil sie ihm wichtig sind, er die Beziehung retten möchte, er alles dafür einsetzen möchte, dass er dich und mich findet, Versöhnung anbietet, einen neuen Anfang. Dazu ist Jesus gekommen und das feiern wir ja immer wieder. Aber das ist dann noch nicht alles. Dann sind wir gefragt, zu dieser Einladung persönlich Ja oder Nein zu sagen. Zu seinem Team, zu seiner Familie oder wie man das ausdrücken möchte, Ja zu sagen. Die ausgestreckte Hand entweder anzunehmen oder auszuschlagen, wegzuschlagen, sich versöhnen zu lassen oder eben nicht. Jesus sucht und rettet. Das möchte er machen. Und dann sagt Jesus noch weiter, noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Frieden sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Auch das nichts Neues, nichts, was man noch nie gehört hätte. Und trotzdem ist es doch sehr herausfordernd. Vielleicht für manchen überfordernd und sagt, wie soll ich das schaffen? Wie soll das gehen? Mich in diese Welt, das ist ja schon viel zu groß. Mich in diese Stadt, auch das ist vielleicht viel zu groß. Vielleicht zu der Nachbarin wäre vielleicht ein allererster Schritt. Aber auch das ist vielleicht sehr schwer. Da brauche ich eine Frau Klein oder eine Frau Schmidt anzugucken und zu sagen, da merkt man ja schon, wie viel sich da manchmal in einem selber dagegen wehrt und sträubt. Aber es geht ja nicht darum, dass wir Jesus ersetzen, sondern dass er uns mit hineinnimmt in das, was ihm ein Herzensanliegen ist, was er tun möchte und was er auch wirklich tut. Er ist der Gott dieser Stadt und er will etwas tun. Wir haben gute Nachrichten, Menschen, die Gott verloren hat, für Menschen, die Gott verloren hat. Denn es gibt Hoffnung, das ist doch die gute Nachricht. Es gibt jemanden, der dich nicht im Stich lässt. Es gibt einen, der ist für dich gestorben. Es gibt die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Chance bei diesem Gott. Und wir dürfen Hoffnungsträger sein, weil wir auserwählt sind. Du bist so ein Hoffnungsträger. Jeder einzelne von uns. Die Frage ist aber, wie machen wir das? Und vielleicht denkt sich jetzt schon der ein oder andere, oh nein, jetzt werde ich gleich aufgefordert zu missionieren und muss dann nachher in der Stadt oder auf den Erntefesten, die jetzt angekündigt wurden, mit Traktaten von einem zum anderen gehen oder vielleicht von Haustür zu Haustür oder, um ein bisschen näher zu kommen, morgen die Nachbarin besuchen. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, einfach Dinge zu tun, die vielleicht gar nicht zu dir passen. Vielleicht bei denen du dich richtig schlecht fühlst. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir einmal so losgeschickt wurden als Jugendgruppe und zu 90% nicht wirklich dahinter standen, was wir da verteilen, sagen, machen, tun sollten. Weil wir gar nicht wussten, was unsere Art war. Es war eine Sache, die gesagt wurde, das machen jetzt alle. Und ich glaube, dass das positiv ausgedrückt ungünstig war, das so durchzuziehen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch, sagt Jesus. Und das finde ich das Schöne auch an diesem Projekt, dass es bei Leben für meine Freunde nicht darum geht, ganz bestimmte Dinge zu tun, die dann alle tun müssen und davon 80-90% sagen, das mache ich nicht, das kann ich nicht, ist nicht meins. Sondern herauszufinden, was deins ist. Denn ich glaube, dass es etwas gibt, was jeder von uns tun kann und das auch wichtig ist, danach zu fragen, was ist denn meine Art, was kann ich denn tun, wo liegt denn mein Bereich dafür, wo ich überzeugend davon berichten kann, was meine Hoffnung, meine Freude, mein Frieden im Leben ist. Und da, glaube ich, können wir von den vier Freunden lernen, die wir schon öfter mal in Predigten oder ihr bestimmt in Predigten schon gehört habt, von diesen vier Männern, die einen Freund hatten und die genau das getan haben, was Jesus hier meint. Es geht um diese Geschichte. Vier Männer, die sich um ihren Freund sorgen, die nicht sagen, Jesus ist gut für uns, das reicht, sondern sie haben mit ihrem Freund gefühlt, Tag ein, Tag aus, und er lag da und sie waren sich einig. Wir wollen, dass dieser Freund nicht ohne Perspektive und Hoffnung weiterlebt, vielleicht sogar noch mehr erlebt, nämlich Heilung. Und ich glaube, dass das auch ein guter Ansatzpunkt ist, sich zu fragen, wo fühlen wir mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn, nehmen Anteil an den Herausforderungen und Problemen oder sind wir, wie es auch im Anspiel hieß, dann doch zu beschäftigt mit uns selber und den eigenen Themen und gar nicht dafür aufnahmefähig, was andere betrifft. Die Jungs, die Freunde nehmen Anteil am Leben ihres Freundes. Das ist das Erste, was sie machen. Dann erwarten sie, dass Jesus helfen kann. Dass sie sagen, dieser Freund, den wir haben, der muss irgendwie zu Jesus kommen. Und wir wollen das bewerkstelligen, weil er helfen kann, weil das die beste Adresse ist. Sie möchten, dass er zu Jesus kommt, weil sie vertrauen und überzeugt sind, dass dieser Jesus helfen kann. Und dann kommt die Aktion. Sie bringen ihren Freund zu Jesus, weil das von alleine eben gar nicht geht. Der Freund wäre dort alleine nicht hingekommen, aber nicht gegen seinen Willen. Ihn haben ihn nicht gezwungen, dorthin zu gehen, sondern sie haben sich offensichtlich einen Plan gemacht und haben diesen Plan umgesetzt. Vielleicht fing das mit einem Gebet an. Das wird nicht beschrieben, wie sie begonnen haben. Und das Erste, wozu ihr heute eingeladen seid, nachher am Ausgang steht das kleine Kollektenschälchen, da sind kleine Kärtchen drauf, die hier unten rechts seht. Die VIP-Karte. Das heißt nicht vehement invalide Person, sondern very important person, sehr wichtige Personen. Und vielleicht ein, zwei oder drei Namen da drauf zu schreiben und zu sagen, für diese Person möchte ich in der nächsten Zeit eine Minute am Tag beten. Nur eine Minute am Tag. Ihr sollt sie nicht anrufen, nicht hingehen, nicht besuchen oder zu Jesus bringen, sondern eine Minute sie in das Gebet mit einschließen. Menschen, von denen ihr glaubt, dass es Gottes Anliegen ist, dass sie ihn kennenlernen. Und dann steht da drauf: Herr, gib mir die Möglichkeit, dass ich offen und frei von dir sprechen kann. Das wird dann vielleicht kommen. Hoffentlich. Darum kann man bitten. Vielleicht passiert auch was ganz anderes. Ich kann es nicht sagen. Die Freunde aber, die ihren Freund zu Jesus bringen, die lassen sich auch nicht entmutigen, wenn es dann nicht klappt. Sondern es gibt ja auch Steine, die ihnen in den Weg gelegt werden. Die hatten Herausforderungen, die sie stemmen mussten. Das Gewicht des Freundes, die Menschenmenge, die sie nicht durchließen, das Dach. Auch das war ja auch eine Herausforderung. Und der Ärger, den sie sich einhandelten. Aber wie im Anspiel, mit der liebevollen, geduldigen und einfühlsamen Art hat Frau Klein ihre Nachbarin überzeugt. Und natürlich dauert das vielleicht etwas länger, aber vielleicht kommt im einen oder anderen dann der Gedanke hoch: Mensch, die ist ganz schön überzeugend. Sie haben also Zeit und Kraft investiert, diese vier Freunde. Und sie hatten recht. Am Ende hatten sie recht, ihm wurde geholfen. Diese Geschichte ist beispielhaft dafür, was Leben für meine Freunde bedeuten kann. Oder wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Anteil nehmen, und Gott will, dass alle Menschen seine Wahrheit erkennen und gerettet werden. So wie es in dem Lied vorhin hieß: Wenn wir dich widerspiegeln, wird deine Größe sichtbar sein. Dass wir Anteil nehmen am Leben der Freunde, erwarten, dass Jesus helfen kann, die Freunde zu Jesus zu bringen und sich nicht entmutigen zu lassen. Das soll so die ersten Impulse sein. Und wenn ihr das mitmachen möchtet, rechts neben der Tür steht das Kollektenschälchen, wo die Karten drin sind. Die werden auch die nächsten Sonntage hier noch bleiben, falls der eine oder andere noch dazukommt oder sich es anders überlegt und noch eine mitnehmen möchte. Und die einfach jeden Tag für eine Minute in die Hand nehmen, die Menschen darauf nochmal anzugucken, die man aufgeschrieben hat, und dann für sie zu beten. Ich möchte gern zum Abschluss der Predigt noch beten. Ja, Herr, ich danke dir für deine Liebe und für deinen Auftrag. Und ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass du uns nicht alleine gelassen hast und dass er uns helfen möchte. Und dass du uns mitnimmst zu deinem Abenteuer, wenn du dich um unsere Freunde, Nachbarn, Bekannten und Verwandten kümmern möchtest, dich neu bei ihnen bekannt machen möchtest, neu anklopfen möchtest, mit ihnen in Kontakt zu treten. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns dabei hilfst, das zu erkennen, was du möchtest. Dass wir nichts machen, was wir gar nicht wollen oder wohinter wir nicht stehen, was nicht unsere Begabung ist, sondern dass wir merken, da liegen unsere Begabungen. Das kann ich. Oder dazu gibst du mir die Kraft, Herr. Hilf du uns dabei, das zu erkennen. Lass deine Liebe Hände und Füße bekommen und dass wir auch vor Hindernissen nicht zurückschrecken, Herr. Veränder du unsere Herzen, indem du uns zeigst, was für uns dran ist, ganz persönlich, Herr. Und dass wir auch die Veränderung, von denen das Lied gesprochen hat, mit in Gang setzen können, im Kleinen, die dann aber auch eine ganze Stadt, eine ganze Region, eine ganze Welt verändern kann. Dafür danke ich dir, Herr, dass wir dir das alles so hinlegen dürfen und dass du handeln wirst. Amen.